Herzlich willkommen, liebe Hörer, hier bei Radio Free FM auf der 102,6. Heute im Gespräch mit Rainer Engelmann. Er hat am Donnerstag einen Vortrag bzw. eine Lesung gehalten aus dem Buch Schlaglicht zur Lebenssituation von Kindern hier und anderswo. Herr Engelmann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für das Gespräch nehmen.
Gerne.
Herr Engelmann, zum Einstieg erzählen Sie doch mal ein bisschen etwas über sich. Wo kommen Sie her? Als was haben Sie gearbeitet? Wie sind Sie zum Schreiben gekommen?
Ich bin gebürtiger Hunsrücker, wohne in Schneppenbach, ein ganz kleines Dorf. Wer sich etwas auskennt, wer die Filmserie gesehen hat von Edgar Reitz, Heimat, der kann ungefähr verorten, wo das Ganze liegt. Schneppenbach ist ein Nachbarort von diesem Dorf Schabach, in dem Edgar Reitz gedreht hat. Von Beruf bin ich Sozialpädagoge, habe 35 Jahre im Schuldienst gearbeitet, in einer Förderschule in Bad Kreuznach. Habe dort mich spezialisiert so auf Leseförderung, das war so ein Gebiet. Habe in dieser Zeit sehr viele Autorenlesungen für Schulen organisiert. Und über diese Autorenlesung, über den Kontakt zu den Autoren, bin ich selbst auch zum Schreiben gekommen. Weil wir haben auch Schreibwerkstätten gemacht und einige haben mich dann ermutigt, als ich gesehen habe, naja, da steckt vielleicht so ein bisschen Potenzial drin, mach doch mal. Und so ist dann das erste Buch zustande gekommen. 1991 habe ich angefangen und 1992 ist dann das Buch tatsächlich erschienen.
Wie hieß denn das erste Buch und worum ging es da?
Es ging im ersten Buch um Rechtsextremismus, also immer noch ein ganz aktuelles Thema. Damals war das die Zeit gewesen, in dem diese Brandanschläge in Solingen, in Mölln stattgefunden haben. Und das war so ein Punkt gewesen, der mich zum Kochen gebracht hat. Und ich habe gedacht, das kann ich nicht alles nur für mich behalten, dann muss raus. Und so kam es dann.
Okay, und dann, wie hat sich das erste Buch, ist das wie weggegangen wie warme Semmel? Oder?
Das ist weggegangen wie warme Semmel.
Es geht um Schlaglicht zur Lebenssituation von Kindern hier und anderswo. Wo genau ist denn anderswo?
Anderswo ist praktisch auch überall. Anderswo ist aber in diesem Buch zu verstehen in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten. Also ich habe meinen Fokus gerichtet auf Afrika, auf Südamerika, aber auch sehr stark hier die Situation in Deutschland beleuchtet.
Mhm. Also in Deutschland dann Kinderarmut zum Beispiel als Thema,
Kinderarmut, oder? Ist ein Thema, aber auch Gewalt gegen Kinder ist ja hier immer noch ein ganz großes Thema.
Gewalt im Sinne von familiärer Gewalt?
Familiärer Gewalt, strukturelle Gewalt an Schulen, das ist so ein Punkt. Wobei familiäre Gewalt und diese strukturelle Gewalt, das greift zum Teil zueinander über. Das kann man nie so ganz exakt voneinander trennen.
Also was also genau?
Wenn Kinder in Familiengewalt erfahren haben, dann bringen Sie diese Gewalterfahrung auch mit in die Schule zum Beispiel. Und in der Schule wird Gewalt wieder sanktioniert und das Kind wird gemaßregelt. Und dann kommt es mit dieser Maßregelung nach Hause und dann zu Hause gibt es wieder Druck. Das macht man nicht.
Ja. Und was können Sie das vielleicht genauer definieren, was strukturelle Gewalt in der Schule dann sein kann?
Ja, strukturelle Gewalt ist eben, dass man viel zu wenig Möglichkeiten hat, in Schule von heute auf die Ursachen von Gewalt bei Kindern einzugehen. Mhm. Wenn man da anders darauf reagiert, dann denke ich, kann man dieses Gewaltpotenzial, das in den Kindern drinsteckt, auch ganz anders angehen und eindämmen. Mhm. Und ich rede jetzt nicht von irgendetwas, sondern ich rede über eigene Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also es funktioniert, es kann funktionieren. Mhm. Man muss sich nur einfach die Zeit nehmen und gucken, wenn Kinder gewalttätig sind, was sind die Ursachen, wie kann man dem begegnen. Und da braucht man eben viel, viel mehr Zeit und darf nicht sagen, das, was ich jetzt an dieses Kind investiere, an Zeit, das geht mir von der Mathestunde verloren. Mhm. Oder von Deutsch oder sowas. Kinder lernen nur dann wirklich, wenn sie ihren Kopf frei haben.
Und wenn sie dann quasi von Gewalt belastet sind, so ihr Gedanke, dann wird das Lernen, das eigentliche Lernen in den Hintergrund gedrückt.
Genau.
Und andere Probleme sind dann im Vordergrund.
Genau.
So ist und Sie sagen auch, man braucht da mehr Zeit, also womöglich dann auch theoretisch mehr Personal an Schulen,
mehr Personal
da entsprechend gebildet ist.
Ja. Und man braucht auch für Lehrerinnen und Lehrer eine andere Ausbildung. Ich hatte das Glück gehabt, ich bin Sozialpädagoge von Beruf und im Schuldienst gelandet, aber auch ganz bewusst dort gelandet, hatte also einen ganz anderen, von meiner Ausbildung einen ganz anderen Background als Lehrer, die einfach nur darauf ausgerichtet sind, Wissen zu vermitteln. Mir ging es mehr um diesen Menschen, um diesen Schüler. Und ja, das habe ich eben versucht, bei den Kindern, mit denen ich zu tun hatte, rauszukitzeln und in den Mittelpunkt zu stellen, ihr Leben und ihr so sein, wie sie sind und zugehört und ja, interveniert, wo es notwendig war. Und viele haben da einfach auch dann die Kurve bekommen. Und das Ganze haben wir aber auch gemacht mit einem Verstärkersystem. Wir haben Schüler für positives Verhalten ausgezeichnet. Und zwar sind diese Schüler, die ausgezeichnet wurden, nicht von den Lehrern ausgewählt worden, sondern von Mitschülern. Das waren die sogenannten Schüler des Monats. Das war eine tolle Sache gewesen. Die sind auch nicht ganz klammheimlich so im stillen Kämmerlein ausgezeichnet worden, sondern immer vor der Schulöffentlichkeit. Und wir hatten jedes Mal einen externen Menschen gehabt, also Bürgermeister, Pfarrer, einen Landtagsabgeordneter, der an die Schule kam und dann diesen Schüler, oder meistens hat man mehrere, zwei, drei, mit einer Urkunde ausgezeichnet hat. Und das war für die was eine ganz tolle Erfahrung. Jemand, der immer nur gesagt bekommt, also hier, das geht nicht so, dieses Verhalten ist ja furchtbar und das darf man nicht, und Druck bekommen. Und dann plötzlich so im Mittelpunkt zu stehen und sagen, positiv sich verhalten, dafür eine Auszeichnung bekommen. Und andere haben das dann auch als Beispiel genommen.
Aber führt das nicht auch zu Neid?
Nein. Könnte man meinen. Es hat nicht zu Neid geführt, sondern es hat dazu geführt, dass viele Schülerinnen und Schüler gesagt haben, boah, sowas möchte ich auch haben und das muss ich machen. Und das ist auch in der Schule, in den Klassenverbänden besprochen worden.
Ja, gut. Also so viel dann mal kurz zu den Kindern hier.
Ja.
Jetzt geht es aber auch um die Kinder anderswo. Sie haben Afrika angesprochen, Sie haben Südamerika angesprochen. Ja. Da kommt mir als erstes in den Sinn, dass die Nahrungsmittelversorgung da erstmal sehr schlecht ist, die Schulbildung auch sehr schlecht.
Ja.
Also
heute Abend werde ich ganz konkret auf die Situation in Ruanda eingehen. In Ruanda gibt es 28.000 Kinderfamilien. Das heißt, Kinder, deren Eltern nicht mehr leben, haben ihr Zusammenleben eigenständig organisiert und organisieren jeden Tag ihr eigenes Überleben. 28.000 Kinderfamilien, das bedeutet ungefähr 100.000 Kinder in Ruanda, die in solchen Kinderfamilien leben. Und meistens in ländlichen Gebieten. Und da gibt es einzelne Hilfsprojekte, die den Kindern dann vermitteln, wie man Ackerbau betreibt, wie man Tierhaltung macht und sowas. Aber das steckt alles noch in Kinderschuhen. Das muss sehr intensiv noch in Zukunft gefördert werden. Und am besten wäre es natürlich, wenn der Staat Ruanda das tun würde. Da ist der Staat aber noch etwas zurückhaltend in diesem Punkt.
Okay, woher kommt diese Zurückhaltung?
Weil andere Interessen vorherrschen. Ruanda will international wirtschaftlich aufschließen und investiert mehr in Industrie, in den größeren Ballungszentren, als jetzt in den ländlichen Regionen.
Okay, also dann auch quasi gewisse Zwänge, weil Ruanda ja bestimmte Ziele erreichen muss. Also einmal wäre es ja lobenswert, die Kinder zu unterstützen. Andererseits muss man auch die anderen gesellschaftlichen Schichten beachten. Das ist dann, geht dann wohl in die Richtung von Ethik und Moral, welche gesellschaftliche Schicht jetzt wichtiger ist. Und die Ressourcen von Ruanda sind dann natürlich ein Stück weit begrenzt. Da könnte man dann quasi den Bogen ganz weit spannen und dann fragen, wo dann die Rolle von internationalen Geldgebern ist.
Es gibt wenig internationale Geldgeber, die sich gerade um solche Projekte wie diese Kinderfamilien kümmern. Das sind meistens Organisationen. Wie in Mainz gibt es die Vereinigung Human Help Network, die sich schwerpunktmäßig um solche Sachen kümmern. Aber es ist ein Verein.
Genau, darauf wollte ich hinaus, denn wenn man Kindern Ackerbau beibringt, dann werden die sicherlich keine Rendite abwerfen.
Nein.
Und internationale Geldgeber, gerade wenn es dann um Kredite geht, ist ja dann eher der Gedanke, das muss auch wieder zurückgezahlt werden.
Genau, genau. Ich meine, mir kommt es jetzt nicht darauf an, dass der internationale Geldgeber investieren und sagen, da wollen wir auch irgendwann wieder was haben, sondern es geht einfach um Hilfe zur Selbsthilfe, dass diese 100.000 Kinder, die es hier sind, die sind die Ältesten, also jeweils der Älteste in der Geschwisterreihe oder die Älteste übernimmt die Organisation der Familie, die sind 12, 13, 14 Jahre alt. Und das sind Kinder, die keine Schule besuchen und die jüngeren Geschwisterkinder auch nicht. Die müssen gucken, wie sie irgendwie, entweder haben sie selbst ein kleines Stück Land, das sie dann beackern, aber das wirft nie so viel Geld ab oder nicht so viel Ertrag ab, dass sie davon leben können. Mhm. Also sind sie darauf angewiesen, irgendwo bei Nachbarn oder bei sonst irgendwelchen Leuten zu arbeiten, um vielleicht ein paar Kartoffeln zu bekommen oder ein paar Bohnen oder sowas.
Jetzt haben Sie gerade angesprochen, dass dann meistens die älteste Person in dieser Kinderfamilie, die sozusagen die Führungsrolle inne hat.
Ja.
Und das ist dann wirklich so, dass dann quasi auch Mädchen zu dieser Führungsrolle aufsteigen?
Ja. Ich werde eine Mädchen nachher vorstellen. Also ich erzähle heute Abend vier konkrete Beispiele, und die sind alle präzise recherchiert. Und es ist ein Mädchen, das... sagen wir mal, schon vor dem Tod ihrer Mutter, die Mutter ist an HIV gestorben, diese Führungsrolle übernommen hatte. Die hat also die Mutter im Sterben begleitet, hat dafür gesorgt, dass die Kinder, solange das irgendwie ging, noch zur Schule gingen und dass etwas zu essen da war. Yes. Aber dieses Mädel hat dann nachher diese Rolle übernommen und hat das organisiert. Ja, ja.
Okay, also das heißt, das wäre dann so ein... trotz dieser durchaus tragischen Situation für die Menschen, für die Kinder vor Ort, für zukünftige Generationen vielleicht ein Lichtblick, weil in Sachen Gleichberechtigung würde dann dort eigentlich eine eher fortschrittliche Gesellschaft heranwachsen.
Das wäre wünschenswert. Aber das ist einfach eine Zwangssituation, in der sich diese Kinder befinden. Die jüngeren Geschwisterkinder, die blicken in der Regel zu den etwas älteren Geschwisterkindern auf. Und wenn es dann nun mal ein Mädel ist, dann ist es ein Mädel. Und dem sie sich unterordnen oder die dann eben sagt, was getan werden muss. Irgendjemand muss versuchen, das Ganze zusammenzuhalten. Und es wird insofern kein Zukunftsmodell sein, weil diese Kinder dafür zu wenig Bildung haben. Es dringt nie wirklich nach außen, was dort passiert. Ja?
Und die Kinder, die sich das, also diese Kinderfamilien, die sich selbst organisieren, leben die dann auch ein Stück weit sozusagen in eigenen Gemeinden? Oder?
Nein. Nee.
Also
Ruanda ist ein relativ kleines Land, also von der Fläche so groß wie Rheinland-Pfalz. Es gibt wenige größere Städte. Es ist ein viel ländliches Gebiet und die Kinder wohnen dann irgendwo auf einem Hügel in einer Hütte, die die Eltern errichtet haben oder sowas. Also normalerweise gibt es da kein Dorf in dem Sinne. Es gibt die Nachbarhütte, ist dann vielleicht 100, 200 Meter weiter entfernt.
Okay, und wie ist allgemein so der Zusammenhalt in der Bevölkerung, in der Gesellschaft von Ruanda? Wissen Sie, wie da sozusagen die Erwachsenen darüber denken, über diese Kinderfamilien?
Ich denke, das ist auch in Ruanda immer noch viel zu wenig bekannt ist, dieses Thema. Man weiß, dass es viele Kinder gibt, die nicht unter günstigen Bedingungen dort leben, aber... in den Städten sind die Menschen bestrebt, jetzt irgendwo Fuß zu fassen und eine eigene Existenz sich zu sichern und haben wenig den Blick dafür, was in den ländlichen Gebieten passiert.
Okay, also die müssen sich sozusagen erstmal noch ein Stück weit leider um den eigenen Wohlstand kümmern, bevor sie sich um andere kümmern können. Ja. Und Sie haben es gerade schon erwähnt, dass in Ruanda die Bevölkerung da noch nicht den großen Blick hat. Wo ich mich frage, in Deutschland, man hört immer wieder von Knochenjobs für Paketausbringer, bestellt dann trotzdem wieder im Internet. Man hört von Kinderarbeit in Brasilien, in Afrika, Asien etc. Aber gleichzeitig denkt man sich, es ist ja doch billig irgendwo. Mhm. Und oft ist es dann so, dass man für einen Moment empört ist. Im nächsten Moment hat man es dann aber wieder vergessen. Woran liegt das jetzt? Der Mensch ist ja eigentlich ein empathisches Wesen. Also wir sehen einander, wir verstehen einander, wir versuchen zu erahnen, geht es dem Gegenüber jetzt gut oder schlecht. Das heißt, fehlt uns da ein Stück weit einmal der Blick und auch das Bild von dem Leiden, was anderswo passiert?
Es fehlt uns der Blick und das Wissen zum Teil. Ich will ein ganz praktisches Beispiel nennen. Als mein Vater 2006 verstorben ist, da bin ich ja später mit meiner Mutter zum Steinmetzbetrieb gefahren, wollte man Grabstein aussuchen. Mhm. Und er hat uns gesagt, oh, da vorne in der Ecke, da habe ich wunderbare Grabsteine, Granit aus Indien. Sehr preiswert, sehr, sehr preiswert. Und die Steine waren durchaus schön gewesen, da kam gar nichts zum Meckern. Aber dann habe ich überlegt, Granit aus Indien, billiger als die Steine hier, die aus Deutschland kommen. Und habe dann zu Hause im Internet zum ersten Mal mich informiert, wieso ist das ja. Mhm. Und habe dann festgestellt, dass es in Indien hunderttausende Kinder gibt, die in Steinbrüchen arbeiten, um den Bedarf an Grabsteinen unter anderem auch in Deutschland zu decken. Also nicht nur Grabsteine, sondern auch Arbeitsplatten für Küchen und Fensterbänke und dergleichen mehr. Und habe mich dann auseinandergesetzt, was, unter welchen Bedingungen arbeiten die? Und das ist eben vielen, vielen Menschen nicht bekannt. Und das, da muss einfach noch was passieren. Da muss einfach die müssen informiert werden, die Menschen, dass Grabsteine aus Indien nicht billiger sein können als Dinge, die hier produziert werden.
Mhm. Da will ich gerade noch kurz ein anderes Thema aufmachen. Ja. Wir haben ja die Vereinten Nationen, wir haben die Menschenrechtskonvention, wir haben den Grundgesetz Artikel 1, also vom deutschen Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wie kommt es dann, dass in der, womöglich in der Politik oder auch in der Gesellschaft die Kinder dann oft vergessen werden? Gibt es da nicht irgendwie auch eine Rechtsprechung für Kinder, die Kinder besonders schützt?
Es gibt eine Rechtsprechung, es gibt auch die Kinderrechtskonvention. Die hat den Vorteil, dass Verstöße gegen diese Kinderrechtskonvention tatsächlich geahndet werden können. Mhm. Das ist das Positive. Das Negative ist aber, wo es eine Theorie gibt, gibt es da immer eine Praxis. Wir sind weit von der Verwirklichung dieser Kinderrechtskonvention entfernt. Wirtschaftliche Interessen stehen immer noch im Mittelpunkt vor Kinderrechten. Das ist einfach so. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Wenn wir sehen zum Beispiel, dass Deutschland für zig Millionen Euro Kleinwaffen exportiert, in, nicht nur in NATO-Länder, nicht nur in EU-Länder, sondern auch in Kriegs- und Krisengebiete. Mhm.
Wie aktuell zum Beispiel in der Türkei, die in Nordsyrien durchaus fragwürdige Dinge macht.
Zum Beispiel, die begünstigen die Tatsache, dass in vielen Ländern Kindersoldaten rekrutiert werden. Weil die Waffen sind klein, handlich, die können von Kindern bedient werden. Mhm. Und es gibt ungefähr 300.000 Kindersoldaten in verschiedenen Ländern.
Hat Deutschland diese UN-Kinderkonvention unterschrieben?
Ja, hat es unterschrieben, aber es gibt einen Unterschied, eine Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis. Mhm.
Ja, wir heute bei FreeFM sind im Gespräch mit Rainer Engelmann über sein Buch Schlaglicht zur Lebenssituation von Kindern hier und anderswo. Insbesondere geht es um Kinder bzw. Kinderfamilien in Ruanda. Herr Engelmann, die letzten Worte bei einem Interview, die gehören bei uns immer dem Gast. Was möchten Sie unseren Hörern noch mitgeben?
Ich möchte mitgeben, dass Sie sich einfach im Alltag über all das, was Sie kaufen, informieren, wo kommt das her. Zum Beispiel Schokolade gibt es in vielen Geschäften, sehr, sehr preiswert. Wir müssen gucken, wo kommt diese Schokolade her. Wenn Sie für Ihre lieben Verstorbenen einen Grabstein kaufen wollen, tun Sie das, aber informieren Sie sich, woher dieser Grabstein kommt. Wenn Sie einen Teppich kaufen fürs Wohnzimmer, informieren Sie sich, wo kommt dieser Teppich her, wo ist der hergestellt worden? Und Teppiche, die nicht von Kinderhand produziert wurden, die haben auch ein Siegel. Das sind so die wesentlichen Dinge, die ich jetzt einfach mitgeben würde. Aber es gibt viele, viele andere Dinge, die man im Alltag beachten muss. Und wir im Alltag haben die Macht und die Möglichkeit, solche Dinge auch einzudämmen.
Herr Engelmann, ich bedanke mich für das Gespräch.
Gerne.
Und an unsere Hörer, wie immer, hört zu, fragt nach, denkt nach. Free.